Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Oh, Frank, kalt geworden, dann sitzen wir hier.
Ja.
Du ganz ernsthaft, du hast mir gerade erzählt, dass du heute Morgen zur Einstimmung einen lustigen Podcast hören wolltest und das ist ein bisschen in die Hose gegangen. Nochmal, bevor, also wir müssen hier die Reichweite auch mal nutzen. Ey Leute, ganz ernsthaft, lasst euch impfen, lasst den Scheiß. Geht hin, lasst euch impfen, wenn ihr nicht geimpft seid. Mit diesem Impfgegner-Schwachsinn, hört auf damit. Weil ganz ernsthaft, der Frank sagt mal gerade, welchen Podcast ihr mal bitte dazu hört und dann wisst ihr, worum es geht.
Ja, also aktuelle Folge von Baywatch Berlin höre ich immer regelmäßig. Dadurch, dass die jetzt die 100. Folge voll gemacht haben, haben die diese Woche jeden Tag einen Podcast gebracht. Und der Podcast, den ich heute gehört habe, der ist von gestern Morgen, wenn ich mich nicht irre. Das beschreibt die Folge. Einfach hören. Also ich will da gar nicht zu viel verraten, einfach kurz hören. Ich dachte, ich bringe mich in eine fröhliche Stimmung für unseren Podcast, aber das war es dann eben nicht. Trotzdem umso wichtiger, dass man sich das grundsätzlich mal anhört. Und ich kann nur sagen, ich hatte diese Woche eine Menge zu tun, weil ich natürlich dafür verantwortlich war, an meinem Standort in Bremen bei der Niederlassung dafür zu sorgen, dass wir einen Prozess haben, wie wir 3G umsetzen, was natürlich bedeutet, dass eben nur genesen Geimpfte und eben entsprechend getestete und nachweislich getestete, im Zweifel in unserer Gegenwart getestete Personen, Zutritt zu unserem Haus haben, entsprechend die Mitarbeiter gemeint. Und das sorgt natürlich, und das macht mir am meisten Sorge dabei, dass es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen. Darüber kann man streiten. Jens ja eben auch ein deutliches Statement zu abgegeben. Aber Fakt ist halt, dass es im Moment natürlich dann der gesellschaftliche Druck auch enorm zunimmt und alles entzweit. Und das würde ich gerne maximal vermeiden, denn wenn ich ehrlich bin, das tut am Ende keinem gut. Und diese Diskussionen werden ja auch extrem hart geführt. Und ich denke, wenn das so weitergeht, dann ist das ein oder andere vielleicht am Ende auch nicht mehr zu reparieren, was so zwischenmenschlich abläuft. Von daher, denkt bitte nochmal nach, hört euch mal die Podcast-Folge an, vielleicht bringt ihr euch auch nochmal so den letzten Schubs zu sagen, pass mal auf, ich lasse mich jetzt aufpieksen. Und ganz ehrlich, wenn das alles ein ganz schlimmes Zeug ist, dann sterben wir alle gemeinsam in 3 Jahren. Ja. Aber kein Mensch glaubt's.
Ganz ernsthaft, ich bin doppelt geimpft und bald dreifach und bei mir gab es keine negativen Auswirkungen bis jetzt, ne? Außer dass ich hier im Podcast immer langsamer werde.
Ja, genau.
Quatsch natürlich.
Doch, klar. Bei dir hat die Leistung ganz klar nachgelassen. Ja. Du hast ja, seitdem du geimpft bist, eigentlich auch wahrscheinlich deutlich weniger Autos verkauft, vermutlich.
Das ist richtig. Vorher habe ich 1.000 im Jahr verkauft, dieses Jahr nur 500. Apropos, weil du schon bei 3G bist, hier kommt bald noch 1G zu. Hier kommt ein G-Modell.
Yes!
Ein sehr, sehr, sehr schön. Das habe ich mir gestern in Ruhe angeguckt. Ein 280 GE von 1983. Eigentlich ist es ein Puch 280 GE, weil es eine Schweizer Erstauslieferung ist.
So ist es.
Da wurden die als Puch vertrieben und war mal ein Vorführwagen von Mercedes St. Moritz.
Habe ich übrigens auch was gelernt, weil ich nämlich die Fahrgestellnummer mal auf die Ausstattung überprüfen wollte. Das kann ich nicht, weil es ein Puch ist.
Ja, guck an. Und der ist agavengrün. Das ist ja so die Prospektfarbe.
Ne? Es ist auch die schönste und typischste Farbe.
Ja.
Er hat den genialsten Motor, nämlich den 280er Doppelnocker.
Ja.
Damit bewegt er sich wenigstens ein wenig.
Ja. So. Hat Automatik, hat Klimaanlage ab Werk, hat ganz geil, habe ich noch nie gesehen, so vorne die Scheiben, die Wischwaschfunktion für die Lampen.
Ja.
Der hat ja so Hörnchen, die von der Seite kommen, aus dem Kühlergrill raus.
Ah, okay.
Richtig, ja, kommt aus dem Kühlergrill, kommt die Waschdüse raus.
Später anders gelöst.
Mhm. Ja, richtig cool. Im Augenblick ist ein Mercedes-Stern vorne drauf. Ich würde, die Puchteile ist natürlich dabei, ich würde favorisieren, da wieder die Puchtdinger drauf zu machen. Und dann hat er im Moment, abweichend von der Serie, schwarz gepulverte Stahlwelgen, die Ich habe erst gedacht, boah, aber das steht ihm sehr, sehr gut, weil er viele schwarze Anbauteile hat. Die silbernen Originalfelgen sind immer dabei. Es sind auch nicht breiter, sind die wie die Originale nur in schwarz gepulvert. Alle fünf, auch mit Reserverad. Mhm. Und innen drin ist ja so dunkelbraun Karo-Stoff halt. Ne? Mhm. Der ist fantastisch. Der ist mal restauriert worden komplett und ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Ist 72.000 Kilometer gelaufen, original, und wird teuer.
Ja, so. ich habe gestern...
Ich glaube, da steht eine 5 vorne, ich bin mir nicht sicher. Ja. Meinst du, das wird?
Du, es ist ja unglaublich. Also
im Netz gibt es ja nichts. Im Netz gibt es welche für, genau, für 17, für 19, für 37.
Ja.
Dann gibt es eine nackte Kuh, einen langen weißen für 55. Mhm. So, aber die Frage ist, welcher ist wirklich so gut und so schön ist keiner?
Das ist eben genau der Punkt. Also ich habe gestern gesagt, ich finde den sehr episch. Episch deshalb, weil dieses Farbe Agavengrün unglaublich zum G-Modell passt. Dann sind da so kleine Details, wie eben diese schwarz gepulverten Felgen, wie eben auch vorne die, ja, was sind das, Fernlichter oder Nebel? Das sind Nebelscheinwerfer, die gelben, ne?
Gelbe Nebelscheinwerfer und dann hat er eine Winde, alles. Eine originale vorne, auch in Funktion.
Ach, wie krass, okay,
ja. Und die Winde, die hat nochmal extra einen Schutzbügel. Der Wagen ist vorne, also da muss man echt aufpassen beim Einparken.
Die steht, oder andere müssen aufpassen.
Andere müssen aufpassen. Dieser Rammbügel von der Winde steht nochmal so 30 cm aus dem Wagen raus vorne.
Ah, sehr genial. Ja.
Und, ja. Der war gestern hier und gleichzeitig war ein Kunde hier mit einem Puch Pinzgauer 6-Rad. Und die standen beide vorne in der Einfahrt, die Autos. Ey, zweimal solche Puchs, wo soll das denn bitte schön herkommen? Ja, natürlich in Garage 11, Leute. Ja. Weil der Puch Pinzgauer ist auch zu verkaufen. Da bin ich noch ein bisschen am, ich will den verkaufen, aber ich weiß immer nicht, wie der hier unten rein soll, weil der ist irgendwie so 5 cm zu hoch. Ich habe schon überlegt, wahrscheinlich kann man
lassen.
Nee, Dach abbauen, Scheibe umklappen. Das haben wir mal mit einem Unimog gemacht in der alten Garage. Haben wir Dach abgebaut, Scheibe umgeklappt.
Stimmt, das geht.
Sind reingefahren, haben es innen drin wieder draufgebaut. Nur, dass er durch die Einfahrt passte, halt durch den schwarzen Punkt. Ne?
Ja, kann man machen. Wäre eine Variante.
Ist auch geil, so ein Puch Pinzgauer 6-Rad. Ehemaliges österreichisches Armeefahrzeug.
Ja gut, dem sieht man das Armeefahrzeug
der
ja auch
jetzt,
an.
Der ist jetzt 26.000 wohl, ist irgendwie 30.000 gelaufen ungefähr. Mhm. Klar, Armee kommt natürlich nicht so viel zustande. Bei 25 wurde mir der Motor komplett überholt worden. Und der ist aber auch restauriert. Also der war in einem so einem sehr patinierten Zustand. Wahrscheinlich hätte ich das sogar gelassen, aber der Besitzer hat das vor ein paar Jahren komplett machen lassen. Und er ist top. Ja, auch technisch alles gemacht. Bei E-Motoren nochmal, sind ein paar Motorsachen gemacht worden. Und ja.
Was haben die für Motoren gehabt damals? Weißt du das?
Das weiß ich gerade gar nicht. Ja. Muss ich mir nochmal erarbeiten.
Ja. Ist das, was ist das für ein Baujahr? Ist das aus den Ende 70ern oder 80er oder
das
oder
ist später noch? Aus den 70er Jahren.
Okay. Okay, ja. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob es da einen Markt für gibt. Und auch Preis, ich kann den Preis gar nicht irgendwie.
Ja, muss man sich rantasten.
Irgendwas mit 40.000, keine Ahnung.
Ab und
Ahnung,
zu wird sowas ja nicht. Mit Sicherheit gehandelt. Ja.
Nö.
Nee?
Ich finde nichts.
Ja, ich habe, witzigerweise hat mir ein Hörer von uns vor einigen Monaten geschrieben, das muss ich lügen, ein Schweizer. Und der hat auch so einen.
Ja.
Der hat auch Bilder geschickt. Also, wenn ich die finde, wahrscheinlich sind sogar 2 aus 11 Aufkleber drauf.
Ja.
So ein Auto ist natürlich, die sind ja extrem geländegängig, ne?
Ja.
Deshalb natürlich auch in den Alpen, in Anführungsstrichen, eingesetzt damals.
Ja.
Cooles Ding, auf jeden Fall. Ja, aber ich bin gespannt aufs G-Modell, den Maria halt zu sehen, weil ich kenne ihn tatsächlich auch nur von Bildern. Die Bilder waren mir schon die ganze Zeit präsent, weil ich den Besitzer auch kenne. Und ich finde einfach,
das Auto hat ja einen eigenen Instagram-Account.
Ne? Ist ein Dreitürer, muss man dazu sagen. Ne?
Also
ist ein, in Anführungsstrichen, kurzer G. Und was halt selten ist, was man auch immer auf den zweiten Blick nur sieht, er hat halt die, ja, manche nennen das Ambulance-Klappe. Also er hat halt die zweigeteilte, in der Mitte klappbare Heckklappe. Und aber nicht nach oben und unten, sondern nach links und rechts.
Die Flügeltür hinten.
Die Flügeltür.
Das ist ein extra gewesen.
Genau.
Hat dieser weiße Teure auch, da weisen die extra sogar in der Überschrift darauf hin, dass der Flügeltüren hat hinten.
Ja.
Das ist ein Flügeltürer.
Ja, genau.
Der Flügeltürer ist ja Mercedes, also das gab es ja schon immer, gab es ja schon 15 Jahre.
Ja, die Problematik, und deshalb sind diese Autos auch selten in guten Zuständen zu finden, ist eben, die wurden in der Regel ja als Nutzfahrzeuge auch benutzt. Das heißt also, jemand, der früher ein G-Modell gekauft hat, das war ja nicht die Zeit, in der man mit einem G-Modell, am neuen Wall flankiert hat. Das kam erst später. Und deshalb das waren Fahrzeuge, die wurden ja häufig in Anführungsstrichen von Jägern oder von Menschen die benutzt, die eben im Gelände unterwegs sind.
Genau, wenn ihr auf Instagram euch einen kleinen Einblick verschaffen wollt, also ich poste dort auch noch ein paar Bilder heute Nachmittag mal, der Instagram-Account ist Agave Garage. Und ja, sind schöne Bilder auch von dem Auto. Das sind auch ganz weiter unten, sind 3-4 Bilder, wo er noch silberne Felgen hat, kann man das sehen. Und ich habe erst wirklich gehadert wieder damit. So, ich bin ja so ein, wenn dann ganz original. Aber das ist sehr tasty, wie man sagt, mit den Schwarzen. Wenn man das im Original sieht, ist das richtig geil. Er hat auch eine relativ, es ist eher schon Euterrang. Also er hat schon Geländereifen drauf. Ne? Also ich glaube, da könnte man schon ein bisschen klettern mit dem Auto.
Gut, macht aber auch am Ende Sinn, denn selbst auf der Autobahn, also macht euch da keine Illusionen, auch wenn das die größte Motorisierung beim G war. Ich glaube, ein G280 hat eine Höchstgeschwindigkeit von, lass mich lügen, max 155.
Nee, das fährt er nicht, glaube ich.
Fährt er nicht mal, glaube ich.
Ich glaube eher 145.
Ja. Also na, und, da, Achtung, Doppelnocker Sechszylinder, aber 156 im G-Modell geht er gar nicht
Fall.
Viel. Genau.
Ja, ein Freund von mir hat den ja auch. Einen weißen hat er ja, mit AMG-Felgen, mit alten, mit diesem Mahle BBS AMG. Mhm. Und der war auch aus der Schweiz, das ist aber ein Mercedes gewesen. Und der ist komplett Leder. In der Schweiz ist er als Neuwagen beledert worden mit Recaro-Sitzen. Hat auch hier Schwanenhals, Sylt und so, volle Hütte.
Ja, weil das alles gab es nämlich beim ursprünglichen G nicht.
Genau. Und der, das ist ein Baujahr 85. Mhm. Und also ein weißer, auch ein kurzer 280. Mhm. Und das Leder, das ist alles abgeledert bis zur Sichtkante, bis oben, wo der Dachhimmel anfängt. Mhm. Alles schwarzes Leder, alles, komplett. Ja, und das ist natürlich nach über 30 Jahren auch patiniert, mega. Also du steigst da ein und sagst, Alter, was ist das denn? Und das sieht halt unglaublich edel aus, so alter Luxus, gebrauchter, schöner Luxus. Und du sitzt da drin, denkst dir, irgendwie war doch ein G-Modell spartanischer, oder? Mhm. Und dann guckst du auf die Instrumente und sagst, ah ja, stimmt, ist spartanisch.
Ja, die Instrumente,
eher
die
so holen LKW, dich. LKW-Sprinter-Dinger so, ne?
Ja, also alle Knöpfe, alle Instrumente in dem Auto holen dich tatsächlich auch zurück. Und witzig ist, wenn man sich das mal anguckt, wenn man sich bei Mercedes auskennt, sind das ja alles Mercedes-Teile aus verschiedenen Epochen und Baukasten zusammengesucht. Also dann teilweise in Anführungsstrichen auch Nutzfahrzeugteile, so Tacho und so weiter. Ja. Also sind schon viele alte Mercedes-Attribute. Aber total cool und wenn man es am Laufen hält, dann auch eigentlich, na, ich sag mal, unkaputtbar. Ja. Ist halt eine geniale Technik, die dahinter steckt. Ne?
Ja.
Ja, cool. Da bin ich echt gespannt. Ja, sehr gut. Und dann habe ich mir eben gerade, und der ist ja schon verkauft, wen wundert das, wir haben es im letzten Podcast gespoilert, da haben sich ja einige drüber gefreut, über den Toyota Land Cruiser.
Ja.
Und haben gesagt, oh, mehr solche Spoiler. Und jetzt komme ich hierher, sehe ihn das erste Mal, ich kannte ihn ja vorher auch nur von Bildern und er ist schon verkauft.
Nee, der kam, und dann habe ich Bilder gepostet auf Facebook. Und dann kam sofort per WhatsApp, kam nachts, also zeitversetzt, eine Nachricht aus Hongkong von jemandem, der gerade in Hongkong lebt und dann zurück nach Hamburg kommt, aber erst in einem halben Jahr oder so. Und reservieren will er unbedingt haben. Den nächsten Tag kam sofort ein Mechaniker, der hat sich den Wagen angeguckt und hat gesagt, ja, so, kein Zustand 1, gut, kann er auch nicht, ist unrestauriert, aber unfassbar gute Basis, sehr originales, gutes Auto, ist nicht geschweißt, hat kein Gammel und so weiter. Und dann schrieb er zurück, ja, sehr interessant, er wollte bis morgen früh überlegen, aber ich hatte die ganze Zeit schon jemanden zweiten, der sich auch mal interessiert, sagt, nee, ist schon reserviert, das ging war sofort, was soll ich machen? Und dann schrieb er nur, ja, jetzt ist mal überlegt, das wäre das doch Quatsch, weil er ja erst im halben Jahr wieder hier ist. Also wenn er jetzt das Auto kauft, steht es halt hier irgendwo rum und er ist halt in Hongkong. Okay, habe ich die Reservierung sozusagen, ist die dann erledigt gewesen. Der nächste Interessent kam eine Stunde später hier rein und hat ihn gekauft. Das war's.
Ja, Wahnsinn.
So, und einer auf Facebook hatte geschrieben, hätte man auch 10-mal verkaufen können. Genau das ist es. Oder man hätte 10 Stück verkaufen können.
Ja.
Ich selber habe noch nie einen HJ60 in so einem Zustand gesehen. Und der Käufer auch nicht. Und der Käufer hat richtig Plan, weil der im Ausland auch touristisch eine ganze Flotte von HJ70 betreibt. Der hat 30 oder 40 HJ70 alleine, ja, die im Gelände für ihn und durch die Gegend fahren. Ja. Und der kennt sich mit der Thematik extrem aus, also Land Cruiser und so weiter. Und er hat sich ihn hier angeguckt mit seinem Bruder. Der Bruder kenne ich schon länger, der hat auch richtig Erfahrung und Ahnung von Autos. Und sagt, ja, er müsste zugeben, also in so einem Zustand, das wäre, also das kommt auch nicht nochmal, sagt er. Da muss man jetzt zuschlagen, ne?
Ja, und ich habe vor ein paar Monaten, ich kann mich noch gut dran erinnern, bin ich mal zu dir gegangen und habe gesagt, pass auf, so Geländewagen aus den 80ern, alles was so Dekor hat und so, ich glaube, da geht was. Und dann meint er so, nee, geht schon, sagt Jens zu mir, weil ja. In dem Moment, er wusste auch, das ist schon ein Markt, aber es ist halt unglaublich schwierig, wirklich an gute Autos von der Substanz her zu kommen und die richtig, also in einem tollen Erhaltungszustand zu finden, weil sie aufzubauen ist eine Geschichte, aber dann haben sie irgendwann mal schon mal eine schlechte Substanz gehabt und das sieht man in der Regel dann auch. Und mal ebenso Teile ist auch nicht, ne? Also das vieles gibt's, aber alles nicht.
Es gibt alles.
Ja?
Ja, es gibt, das habe ich gestern gelernt, es gibt einen australischen Teilehändler,
aha, okay.
Der auch, es gibt wohl hier einen Laden in Hessen irgendwo, die da auch beziehen. Und wo er seine HJ70s da in Südafrika hat, die kriegen alle die Teile von diesem Auto. Das ist der Teilegott für die, alle von diesen okay. Kisten. Und da gibt's alles und vor allen Dingen, der hat sich auf die Fahne geschrieben, der hat nur Teile in Erstausrüsterqualität.
Okay, also
der hat keine China-Nachbauten oder Indien-Sonnengehärte-Teile oder sowas. Und Teile gibt's, also natürlich aus Übersee, beziehungsweise hier bei Spezialisten, die man erstmal nicht kennt, weil man sich mit der Thematik nicht auseinandergesetzt hat.
Nee, weil es hier in Deutschland ja auch nicht, also ist ja nicht so, dass sie haufenweise hier gegeben hat oder es sie gibt.
Genau,
also
die fahren nicht haufenweise rum, aber es gibt tatsächlich auch in Deutschland 2-3 Anlaufstellen, gar kein Thema. So, aber weil man sich nicht mit beschäftigt hat, kennt man die halt nicht. Ne? So.
Ja.
Und also kann man schon machen. Also was mich an dem Auto am meisten fasziniert ist, der ist 215.000 Kilometer gelaufen. Ja, und er ist im Erstlack.
Mhm.
Also ich habe es dreimal durchgemessen. So die ganze Front, die hat noch nicht mal richtige Steinschläge, ist so 60 Mikrometer noch der Lack.
Mhm.
Ja? Wie geht das? Das ist lustig. Südfrankreich ist ja
gut, und dann trockenes rot,
Klima
Leute.
Und dann rot. Gut, der wird immer in der Garage gestanden haben, wenn er nicht gefahren wurde. Das ist ganz klar, weil auch alle Dichtungen, alle Gummis, das sieht alles top aus in dem Auto. Und hier war ein Händlerkollege aus Südfrankreich, war diese Woche hier. Und hat den auch gesehen und dann habe ich gesagt, sag mal, wie geht das? Und dann hat er gesagt, der ist wahrscheinlich nie in einer Stadt gewesen in Frankreich.
Mhm.
Und ich so, brr, klar, weil da fährt man ja gerne kontaktfreudig, ne? So, ist dann schon mal eine Beule in der Tür oder so.
Mhm.
Und sagt er, wenn die nur auf dem Land fahren, längere Distanzen, irgendwie vom Haus ans Meer und zurück, solche Dinge, dann passiert natürlich nichts, ne?
Genau, also ich gehe auch davon aus, derjenige, dem das Auto gehört hat, hat vermutlich ein paar mehr Autos gehabt. Und ist mit diesem Auto dann eben gefahren, vielleicht mal mit der Familie.
Ja, aber
ein paar Kilometer, also
215.000 Kilometer. Gut, das ist jetzt in 36 Jahren auch nicht weltbewegend, ne? Aber fantastisches Auto auf jeden Fall.
Ja, ich hab offen gestanden, ich kann mich noch an Autos erinnern, die ich im Leasing zurückgenommen habe, nach 4 Jahren mit über 300.000 Kilometern. Und wenn du den Fahrersitz ausgetauscht hättest, der hatte auch Originallack, keine Steinschlag, also wenig Steinschlag, sagen wir so, keine ist übertrieben. Bei der Autobahnfahrt kriegst du schon mal das eine oder andere. Aber der hat sehr, 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 sehr aufgepasst. Ich kann mich noch daran erinnern, auch ein Auto mit einem sehr, sehr guten Designio-Leder, wenn man ehrlich ist, war der Fahrersitz auch nicht wie 400 oder 360.000, wie er hatte, sondern der sah halt aus wie ein Sitz vielleicht nach 120.000 Kilometern.
Ja.
War halt auch ein leichter Mensch. Also das gibt es schon, ne? Und machen wir uns nichts vor. Also dieses Auto gibt es ja nun mal auch und steht da. Toller Zustand, geniale Farbkombination. Ich habe es so noch nie gesehen. Ein Riesenauto.
Ja.
Ne? Also auch hier drin sieht man schon so, wow, der sticht schon heraus hier in der Garage 11. Ne?
Wobei der echt sehr übersichtlich ist. Der ist ja sehr kantig und gerade. Wenn man da rückwärts so einpackt in so eine enge Parklücke, du siehst halt, du kannst vom Fahrersitz aus eigentlich sehen, wo der aufhört.
Ja.
Weißt du so?
Ja.
Und dann hast du hinten so eine Rockinger, hinten ist so eine Art Maulkupplung dran.
Ja.
Wenn damit irgendwo gegenfällt, ist das andere, was du auch getroffen hast, zerstört.
Das ist richtig,
ist da nichts mehr im Weg.
Das ist vollkommen richtig, Ja, auf jeden Fall ein tolles Auto. Und was mir auch eben gut gefallen hat, ich habe mir jetzt den Kompakt angucken können hier. Den silbernen Kompakt mit der roten Innenausstattung im BMW.
Das ist wie neu, ne? Der, geil, Frank kommt, macht die Tür auf, riecht so rein, sagt, der riecht wie ein neuer BMW.
Genau,
tut er.
Der riecht wie ein neuer und das Witzige ist, er riecht wie ein E36 neu. Ich kann mich an den Geruch von damals noch erinnern. Bekannte von mir haben damals so ein Auto neu gekauft. Ich bin da sehr empfindlich tatsächlich, was Gerüche angeht. Man nimmt das bei dem Auto sofort wahr.
Ganz ernsthaft?
Super schön.
Ich habe eine 1,5 Liter Flasche Neuwagenduft gebraucht, damit ich das hingekriegt habe.
Ja, so ein Duft, diese Duftbäume, ne, mit Neuwagenduft.
Boah. Nee, ich habe das in Flasche.
Ja, sehr gut.
Zum Sprühen.
Genau, genau. Ja, aber du hast für jede Marke, ne?
Für jede Marke. Das war die BMW-Flasche, ist jetzt leer nach dem Auto. Ich will den Preis auch ein bisschen erhöhen, weil das ist ganz schön teuer, das Sauzeug.
Ja, ich fand einen Kommentar zu dem Auto sehr, sehr gut. Es hat jemand geschrieben, welchen Neuwagen bekommt man heute für das Geld? Das war ja auch mal unser Thema im Podcast. Und wenn man sich diesen Wagen anguckt, der Wagen ist tatsächlich wie neu. Und dann sagt Jens eben noch zu mir, und da musste ich am meisten lachen, weil ich hatte das Thema Kopflichtung ja angesprochen beim letzten Mal und habe gesagt, blöd ist immer bei einem Auto, was sehr, sehr wenig gefahren wurde, dass wenn man die dann normal fährt und vielleicht auch mit sportlicher fährt, die Kopflichtung häufiger mal dran glauben muss. Da sagt er, du, die ist vor 6 Jahren erneuert worden.
Ja, also bei 18.000 Kilometern.
Genau, also da trifft's das halt. Und jetzt ist das Auto mit einer neuen Kopflichtung und eben einem Motor, der 18.000 gelaufen hat,
19,
genau.
Inspektion ist frisch, Reifen sind neu.
Oh. Innen, es ist alles wie neu, es sind keine Flecke auf den Sitzen, sämtliche Dichtungen, wenn man in den Kofferraum guckt, da ist nie was transportiert worden, da sind keine Abkratzer an den Kunststoffteilen. So, dieses Auto hat tatsächlich einen ernsthaft Neuwagen-Flair. Also, der hat Doppel-Airbag, ne? Seiten-Airbag haben die, glaube ich, noch nicht.
Nee, Doppel-Airbag, Klima, Sitzheizung, Hi-Fi-Soundsystem.
Genau,
und elektrische Fensterheber. Komfortpaket, elektrische Fensterheber, Alufelgen, lackierte Stoßstangen.
So.
Der hat auch neu, also der Wagen wurde 19.12.97 Erstzulassung, ja, auf BMW.
Ja, ja, ja,
hat
klar.
Man den nochmal zugelassen, ja. Und im Januar dann auf den Erstbesitzer.
Ja. Ja.
Also der hat ihn mit 0 Kilometern übernommen.
Tageszulassung.
Wahrscheinlich einen Preisnachlass gekriegt, weil ich habe mal durchgerechnet, er hätte einen Tick teurer, aber er hat auch noch 41.900 D-Mark bezahlt für den Wagen. Der hat neu, hat er 46 gekostet.
Das, okay, es ist gar nicht wenig, ne?
Nee,
das ist gar nicht wenig.
Der Blaue hat ja auch neu 44.000 gekostet, ne? Den ich verkauft habe.
Mhm. Ja. Ja, stark.
Ja, guck mal, der Wagen hat ja, also sind 97er, ja? Hast du noch 6 Jahre zum H-Kennzeichen, ja. Der hat aber Euro 2, der hat eine grüne Plakette.
Hat wenig Hubraum.
Der verbraucht relativ, fährst du mit 7 Litern, fährst du den ganz gemütlich. Der hat eine komplette Sicherheitsausstattung, also ABS, Doppel-Airbag.
Ist auch so.
Ganz ernsthaft, den fährt man heute im ganz modernen, normalen Alltag, ohne irgendwelche Abstriche.
Das sehe ich auch so, ja. Das sehe ich ganz genauso. Und ich habe eben, aber das ist auch klar, ne? Ich meine, auch das Getriebe hat eben die 19.500 Kilometer gelaufen. Ja. Wenn man den jetzt hier mal so trocken schaltet, man merkt eben dieses Reinknucken der Gänge. Das ist einfach, also sorry, BMW, ehrlich, so geile Autos, die ihr da gebaut habt. Und das war ja damals der günstigste BMW. Das war der günstigste BMW.
Richtig, aber trotzdem, das ist wie bei Mercedes, habe ich vorhin zu Frank gesagt. Bei Mercedes war ein W201, 124, 126, wenn du da dich reingesetzt hast, die Qualität, auch das Anfassen, die Haptik, das war in allen Modellen gleich, da wurde nicht gespart.
Ja.
Und hier merkst du, das war bei BMW früher auch so.
Ja.
Also ein 7er BMW hat keine besseren Materialien, da fühlt sich nichts besser an, wenn er jetzt nicht beledert ist. Ja.
Ja.
Der ist sowas von solide und du steigst da ein, machst die Tür zu und die machen so satt, tock in diese schönen, weichen Dichtungen und du sitzt da drin und fasst das alles an, denkst dir, Alter, das kann nicht sein, dass das so gut war damals.
Ja, richtig.
Das war so gut.
Ja, das ist das Erschreckende irgendwie, ne? In der schnelllebigen Welt, dass so ein Auto einem plötzlich diese Emotionen abbringen kann, obwohl es nochmal, es war der günstigste BMW.
Genau, auch wenn du diese Einrastung von diesen, der hat ja die im Armaturenbrett aus dem E30 die Lüftungsdüsen, die Frank so schön findet, weil, also schöner wie die Späte und ist ja auch, formal sind die auch schön und die haben ja praktisch eine runde Verzahnung, womit du die, und das ist so ein ganz sanft, so klang, 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 so ein ganz sanftes Einrasten, ne?
Ja.
Und wie das nach dieser Zeit, also er ist zwar wenig gelaufen, aber trotzdem ist es ja schon alt. Auch das Material ist ja schon 25 Jahre alt in dem Auto.
Genau.
Wahnsinn, also unglaublich.
Und das ist, glaube ich, ich möchte behaupten, es ist der letzte BMW und auch eins der letzten deutschen Autos, die noch einen Zugknopf haben fürs Licht.
Ja, hatte der.
Diese runden Zugknöpfe.
Ja, der Zugknopf ist aus dem E30.
Ja,
weil
genau.
Der E36 hatte eigentlich schon Knebel.
Genau. Und diese Zug, also insgesamt ein Zugknopf ist ja heute.
Ja.
Ich müsste jetzt mal nachdenken, was gibt es noch im Auto, wo man dran ziehen kann? Also außer einem TÜV, ne? Vielleicht nichts.
Nichts. Na, heute gibt es nur noch Touchy-Touchy oder, ne?
Genau. Genau. Also, und besonders schön, und das sind ja auch immer so die Details, die wir lieben. Handschuhfach macht Jens eben gerade auf, sind zwei Kassetten drin.
Ja.
Ganz genau beschriftet, wobei ganz sicher war er sich nicht, weil er einen Bleistift benutzt.
Ja, aber der hat, also alle Lieder. Früher die Kassetten,
genau.
Die hatten doch so, auf der einen Seite war dann, was weiß ich, TDK 100.000 und die Rückseite war ja so ganz fein liniert.
Genau.
Und da musstest du ja aber extremst klein schreiben. Und die sind extremst klein, ganz fein, jede Zeile ist genau beschrieben und auch in einer schönen Schrift. Also man ja. kann das ganz klar, also da sitzt ja eine Stunde dran, um die Kassette zu beschriften.
Stark.
Während die gerade aufnimmt und überspielt natürlich, ne? So. Sind zwei Kassetten dabei, um das HiFi-System zu testen.
Ja, stark, ja. Originalradio, genau, damals. Und auch interessanterweise ohne Pixelfehler. Weil das ist auch immer so ein Thema bei dem Auto.
Ja,
ne?
Ja.
Diese Matrix-Displays, ja. Das ist ja typisch. Top. Also, ja, im Grunde, sorry, es ist und bleibt der günstigste BMW-Neuwagen, den man heute kaufen kann.
Wenn man sie direkt vergleicht, ist eigentlich der Panda eine Frechheit, der Preis, ne? Auch 8,9, der weiße.
Mhm.
Ja. Das ist diese Blechbüchse ohne einen extra mit Gummiboden und nicht mal einen zweiten Spiegel. Ja?
Mhm.
Das ist eigentlich eine Sauerei.
Mhm.
Mhm. Ist so. Ja, das ist der gleiche Preis.
Ist so.
Ja, aber ja. Da muss man halt sagen, der Panda, wie soll ich das beschreiben, dass der überhaupt überlebt hat in dem Zustand, ist halt ein Wunder. Ja, der Panda ist ungefähr genauso alt, ist auch 35.000 Kilometer gelaufen. Ja? Aber das war... Der Panda 900 IE war der billigste Fiat, den du 1995 kaufen konntest.
Mhm, ja,
basic,
stark.
Absolut ja, basic.
Stark.
Ohne zweiten Spiegel, ohne irgendwas. Der ist aber auch, damit der so billig ist, so billig wie möglich produziert worden. Der ist ja so.
Ja, wer hätte damals...
Zusammengehauenes Stück Blech ist das.
Du, wer hätte damals diese Hypothese gewagt, dass das Auto seinen Neupreis... doppelt, noch bevor er 30 Jahre alt ist.
Nee, der hat er nicht gedoppelt.
Doch, wir sagen ja.
Ich glaube nicht, dass er nur 9.000 Mark gekostet hat.
Ja.
Da glaube ich, die Zeiten, dass es unter 10.000 D-Mark Autos gab, die waren da schon vorbei in den 90er Jahren.
Ja, okay.
Das ist gegessen gewesen. Aber okay. Er ist auf jeden Fall wesentlich teurer wie neu.
So um meine Aussage der Wahrheit zu geben, musst du den Magen teurer machen, dann klappt das. Nein, aber...
Ja, mach ich.
Mache ich.
Der kostet ab 16.09 Uhr, also schlag zu.
Ja, stark. Wahnsinn. Also...
Ich weiß, und jetzt für fast den gleichen Preis für 9,9, steht hinten der Volvo 940 Turbo Kombi. So. Oder der Volvo 480, das ist auch 9,9. Also du hast ja hier breite, also in diesem Spektrum, der 480er, klar, ist schwere Kost, ja, aber dass der 940er nicht verkauft wird, das verstehe ich nicht. Da passiert gar nichts im Moment. Irgendwie ist dieser Markt für diese großen Volvo-Kombis relativ platt gerade. Ich meine, der war bis letztes Jahr in erster Hand, lückenlos Scheckheft, bis auf die Heckklappe im Erstlack, Hamburg, also ein deutsches Auto, im Top-Zustand, alles gemacht. 9,9. Ey Leute, was ist los? Braucht ihr nicht so ein Kombi? Ich weiß gar nicht, verstehe ich echt nicht.
Nee, stimmt, weil das war eigentlich immer eine sichere Bank, ne?
Ja,
weil es halt auch so einen breiten Käuferkreis eigentlich
hat. Genau, ist im Augenblick ganz schwierig, ganz merkwürdig. Das Interessante bei dem ist, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, das ist ja ein Automatik, Soft-Turbo.
Mhm.
Und die Automatik-Kombis mit Cut aus der Zeit haben alle nur Euro 1 gehabt.
Mhm.
Und sind eigentlich auch nicht hochrüstbar mehr. Also jetzt kriegst du das nicht hin.
Mhm.
Aber der hat Euro 2 in den Papieren auch immer eingetragen. Mhm. Wie auch immer, keine Ahnung.
Ja, gab ja immer mal, gab immer so Möglichkeiten, Tricks und ganz kleine Schlupflöcher. Aber naja.
Ja.
Ja, cool. Und dann hast du angekündigt, dass du noch so ein High-End-Auto hier in die Garage 11 bekommst.
Was denn?
Eine flache Flunder.
Was denn?
Was Schwarzes.
Ein Speedster, Porsche Speedster.
Yes.
911 Speedster, also Carrera 3.2 Speedster.
Ja.
Genau, in schwarz, 26.000 Kilometer. Innen drin, ich glaube, die Farbe heißt Leinen in dem Baujahr. So ein helles Beige.
Ah, okay, also das ist ein ganz helles Beige, ne?
Ganz helles Beige.
Ja, ja, ja.
Lustig, hat vorhin einer geschrieben, auf Facebook habe ich ein Bild gepostet, er hat nie Speedster immer irgendwie Handkurbeln, weil er hat keine E-Fenster. Aber hatte der Speedster auch nicht. Der Speedster hat ja auch ganz andere Seitenscheiben, ist ja viel kleiner und kürzer alles. Ist ja nicht wie beim normalen 911er. Und die Scheiben sind ja auch nicht in einem Rahmen geführt.
Nee, die sind freistehend.
Die sind freistehend. Ich glaube, das wäre elektrisch auch ganz doof. Ich glaube, das ist mit Hand wahrscheinlich besser zu bedienen. Die haben ja keine Führung. wenn dir der Motor da hochpoppt einfach.
Gut, klar, gibt's ja bei anderen Autos im Zweifel trotzdem, aber man darf halt nicht vergessen, also ich weiß nicht, wie das Verdeck dann tatsächlich bei dem Auto auch in Natura aussieht, wie die Dichtung, wie der Dichtungsverlauf da oben ist und so. Ja, ich finde, das ist ein mega besonderes Auto, weil man die natürlich heute auch im Alltag gar nicht sieht. Dann ab und zu mal in irgendwelchen alten amerikanischen 80er-Jahre, Spät-80er-Jahre-Serien. War ja auch so ein Auto, was irgendwie sehr heiß angekündigt war, damals Automotorsport. Ist ein besonderes Auto, macht bestimmt auch offen eine Menge Spaß zu fahren. Ist halt immer nur die Frage, wo kann man das wie nutzen? Ne? Hamburg ist da vielleicht, weiß ich nicht. Könnte ich mir mehr in der Sonne und in der bergigen Landschaft vorstellen. So Südfrankreich oder so würde ich schon.
Ja, aber wenn du das Kleingeld übrig hast, um den zu kaufen, dann ist das ja kein Thema, nach Südfrankreich zu fahren.
Oder ihn bringen zu lassen.
Ja. Oder ihn bringen zu lassen.
Ja. Ja, das ist gut. Das ist aber wieder tatsächlich echt ein, vom Preis her genau das andere Ende. Ne? Also das finde ich auch so besonders. Du machst es ja wirklich immer gerne, dass du Autos hast, die auch im Preisbereich unter 10.000 Euro sind. Aber das hier ist eben genau die andere Seite der Medaille. Da sprechen wir dann mal schnell von deutlich mehr.
Genau, 170, 180, keine Ahnung, wird sich zeigen.
Ja. Ja, wie viel PS hat der? Sind die amerikanischen Motoren anders als
die? Ja, das ist die, im Endeffekt ist aber die späte Cut-Variante. Ja. Und auf der ganzen Welt war da die Cut-Variante der 217 PS Motor.
Ja, bei uns auch. Eigentlich für so einen Speedster so nominell zu wenig, ne?
Ja, sonst wären es 231 gewesen, nur aus heutiger Sicht. Heute hat jeder Polo GT 231 PS. Aber das kannst du nicht vergleichen.
Ja, aber hätte man damals nicht irgendwas etwas Kräftigeres in den Speedster bauen können? Also, ja, weil man es kann, ne?
Ich meine. Ja, aber der geht auch so richtig.
Okay, ja. Wenn du das sagst, dann muss man das mal ausprobieren. Ja, glaube ich dir. Ich habe so ein Auto, glaube ich, in Natura. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal auf einer Messe gesehen habe. Fahren sehen, habe ich einen Speedster. Auch hier in Hamburg nicht.
Nee, ich habe mal. Echt nicht?
Ja, nee.
Stimmt, man sieht die echt selten.
Ja.
Tatsächlich, im Straßenbild sieht man die selten.
Ja. Ja, und das hier ist ja noch einer mit der alten Stoßstange, oder? Also noch nicht 964,
ne? Nee, das gab's ja auch nicht.
Gab's das nicht? Also, ich hätte jetzt gesagt...
Es gibt auch einen 964 Speedster.
Ja.
Der hat aber formal mit dem Speedster vom Carrera 3.2 nichts zu tun.
Aha.
Weil der 3.2er, den wir als Speedster kennen, ist ja turbobreit, hat eine Turbokarosserie.
Ja.
Und 964 Speedster ist wie ein schmal wie 964, nicht wie ein Turbo-Speed. Also es gibt keine breite Karosse.
Verstehe.
Und es gibt aber von dem ursprünglichen Carrera 3.2 gibt es auch einen schmalen.
Ach ja, okay. Ja,
das ist sehr, sehr selten und auch wesentlich teurer inzwischen. Weil der Schmale wurde zwar auch angeboten, konntest du auch bestellen, aber ich glaube, es gab nicht mal einen Prospekt dazu, den gab es nur zum Breiten.
Ah, okay.
Und du zahlst für den Schmalen. Inzwischen gibt es die ersten wieder unter 300, die waren schon über 300 diesmal.
Wahnsinn.
Und es gibt ja auch dieses Präsentationsauto von der Idee, der war ja auch schmal und war weiß-metallig und der hatte ja noch praktisch einen Deckel, der um den Fahrer rumging, da sitzt nur der Fahrer im Freien, der Rest ist zu.
Ja, genau. So eine, ja, wie nennt sich das? Eigentlich ist das auch eine Persenning.
Wie eine Art Persenning, aber
eben geschlossen über. Ja, genau. Stimmt, so ein Bild war irgendwie mal in Automotorsport
oder
so.
Ja.
Kann ich mich auch noch so
vorne nennen. Drauf.
Titel, ja, ne?
Ja. Soll man vor Augen immer so leicht Vogelperspektive so von oben drauf.
Ja, genau. Bild, ne? Damit man eigentlich aus einem Blick jede Perspektive wahrnimmt. Ne? Dadurch, dass er diese kurze Scheibe hat, dann Werksturbo-Look, also heißt ja so, ne, tatsächlich. Ne?
Ja, übrigens, einen 964 Speedster habe ich auch mal verkauft vor Jahren, einen schwarzen.
Ah, okay.
Einen schwarzen Tiptronic mit DIN-Kennzeichen.
Geil.
Und dann kam hinterher raus, dass vom ein schwarze Tiptronic Speedster nur, ich glaube, 3 oder 5 Stück gebaut worden sind. Also, und der den gekauft hat, hat ihn bis heute.
Ja.
Und da hat sich der Wert sicher auch fast verdreifacht.
Ja, und trotzdem kann man so ein Auto dann immer nur wieder einmal verkaufen, dann ist er weg, ne?
Ja.
So. Ja, cool. Jens, wir haben Post bekommen.
Ach so, ja, wir haben Post bekommen. Total, also mich sehr drüber gefreut. Ein Paket ist bekommen vom von dem Torge. Und der Torge hat uns ein italienisches Genusspaket geschickt mit Keksen.
Super.
Wo ich mir fast die ganze Packung gerade reingefräst habe. Das waren die mit der Schokolade-Torge. Waren sehr lecker. Und mit einem netten Brief dazu, dass er jede Folge 2 aus 11 eigentlich, also er hört die jeden Sonntagabend im Kopfhörer praktisch als Bettupfer sozusagen. Also wenn er schlafen geht, ist das nochmal so, vorher hört er nochmal 2 aus 11, finde ich ganz lustig. Und er ist totaler Fan, finde das total toll und hat uns deshalb dieses Genusspaket geschickt und sehr nett ein paar Zeitschriften vom Lancia Club, einen sehr, sehr coolen Lancia Beta Limousine Prospekt von einem Sondermodell von einem Deutschen, da habe ich noch nie von gehört. Und zwar Lancia Beta Strada L.
Ja,
also
Wahnsinn.
Im Endeffekt ganz einfach. Die haben einfach ein paar Extras genommen, wie Nebelscheinwerfer, Alufelgen und so weiter. Und diese Extras haben sie als ein Paket geschnürt und der heißt dann halt Strada L mit eigenem Prospekt.
Aber das gesamte Auto, muss man ja sagen, ist ja insgesamt schon, also ich möchte behaupten, die meisten Podcast-Hörer, egal wie viele Autos sie kennen, das Auto hat man jetzt gerade nicht vor Augen.
Eine Beta-Limousine, ne?
Unbeschreiblich selten, ja. Und dann mit dem, ist ja eine Beta-Limousine mit Hatchback-Heck, ne? Also quasi
Fließ-Heck immer mit,
hat er immer gehabt.
Die Beta hat immer.
Ja, genau. Das klingt jetzt, wenn man denkt Limousine.
Ach so, nee, genau.
Ja.
Und dann war dabei ein Manual, also ein Werkstattordner für einen Fiat Panda 4x4. Das ist natürlich Granate, ne?
Ja.
Das ist echt Granate. Da kannst du, also mit ganz tollen Bebilderungen und innen drin, also Arbeitsanweisungen. Also ich würde mal sagen, mit dem Ordner kannst du so ein 4x4 zerlegen.
Ja, ich war übrigens total erstaunt, weil ich habe mir das angeguckt und das sind sehr gute bebilderte Beschreibungen da drin. Die sind, ich will fast sagen, also von dem Dokumentationsniveau her mindestens auf dem Mercedes-Niveau, was ich kenne. Da war ich schon sehr überrascht, weil das wirklich extrem gut gemacht ist. Das sieht auch nicht aus wie übersetzt, sondern das ist auf Deutsch geschrieben. Also da haben die richtig Geld investiert, um im Grunde ihren Händlern da eine gute Dokumentation zu bieten. Die ist top gemacht. Jeder Hobbyschrauber, der so ein Auto hat, der würde sich drüber freuen, wenn er das hätte. Ja, und der Torge ist halt echter Spezialist für, muss man sagen, für italienische Automobile. Ich habe von ihm die ein oder andere Mail auch schon bekommen und er hat halt einfach auch einige ganz tolle Autos. Alte Lancia, alte Fiat. Jetzt guckst du, ne? Ich habe Jens das gerade gezeigt und er sagt,
weil er hat nämlich, der Torge hat eine 130 Limousine, Mafia-Limousine.
Ja, ganz geil. Genau.
Übrigens,
ganz genau.
Diese 100
Berliner mit 2,8 Liter.
2,8 oder 3,2?
Ja, 2,8er.
Das kleiner Motor, erste Serie.
2,8er V6.
Ja, erste Serie.
Und ja, erste Serie.
Erste Serie, wie das Coupé rauskam, und das hat ja einen 3,2er Motor, wurde der in die Limousine übernommen. Und kleine Anekdote am Rand, das hat mir mal ein Taxifahrer hier erzählt, wie wir uns über alte Autos unterhalten haben. Da bin ich mit dem Taxi zum Flughafen, glaube ich, gefahren. Mhm. In Hamburg gab es damals eine Diskussion, ja, es gibt hier in Hamburg eine Genossenschaft, die Saga, eine Wohnungsbaugenossenschaft.
Ach ja, das
und
hattest du
die
schon.
Die Saga-Bosse, die wollten wieder neue Mercedes und BMW fahren. Und da gab es so eine Diskussion, das könnte man nicht bringen, weil es ja eine Genossenschaft ist und wie soll das aussehen? Und die haben dann alle eine Fiat-Limousine bekommen und hatten dann ein Fiat 130 Limousine als Chefauto in Anführungsstrichen. Ne?
Und die waren mit Sicherheit
Jahren.
Alle. Und wer das vorher nicht kannte, der hat sich gewundert, weil ich glaube, die Dinger waren mit Sicherheit nicht schlecht.
Nee, die waren gar nicht schlecht. Es gibt einen alten Vergleichstest, einen Automotorensport, 70 oder 71. Und zwar, da ist der Fiat 2000, der 2,8 Liter 130er dabei, BMW E3, ich meine Mercedes W108 und eine Jaguar Limousine.
Entschuldigung, echt? Du meinst du vielleicht die?
Ah, ist ein Opel dabei im Test?
Ja, genau. Er hat mir beide AMS geschickt, die PDFs.
Ah, witzig. Und der Fiat...
Du meinst den Test hier?
Den meine ich, genau. Ich glaube, der Fiat hat den gewonnen sogar.
Echt?
Das
wäre natürlich...
Der war ganz weit vorne dann im Test. Ist so?
Ja, naja. Er hat ihn nicht gewonnen. Der BMW hat hier... Achtung, das ist Zwischenwertung. Ich muss aufpassen hier. Ich muss hier... Wir wollen hier keine alternativen Fakten hier nennen.
Obacht gebe, länger lebe.
Ja. Also auf jeden Fall ist er sehr, 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 sehr gut dabei weggekommen, muss man sagen.
Ja, pass auf. Also witzig ist, wenn man sich mit diesen Fiats beschäftigt, mit den großen, und sich die mal en Detail anschaut und sich eine 130 Limousine oder Coupé setzt, dann merkt man ganz schnell, dass diese Autos mit einem kleinen Fiat nichts zu tun haben. Auch nicht von der Verarbeitung, vom Niveau des Materials. Das Material im Innenraum, Kunststoffe, alles, was du anfasst, Schalter und so weiter, war auf einem Niveau, das ist gleich wie ein Mercedes aus der Zeit, BMW oder. Und man fragt sich dann, wenn man da drin sitzt, also im ersten Moment denkt man, okay, ich setze mir 430, na wahrscheinlich springt mir jetzt hier so ein Fiat 850 Schalter entgegen, weil so klickt. Nee, das ist ein komplett eigenes Konzept gewesen. Die sind ja beim Fiat Coupé sogar so weit gegangen, bei dem 130er. Da haben sie dann, hat Pininfarina auch Teile benutzt, die in den Ferraris drin waren. Also der Aschenbecher ist wie im Ferrari 400, mit dieser riesen Metallklappe gebürstet und so weiter. Also man hat da extrem drauf geachtet, dass es wirklich ein Oberklasse-Fahrzeug ist. Und Fiat konnte Oberklasse, und zwar richtig. Und diese V6 Lampredi-Motoren, die sind der Hammer.
Ja, das,
also. Und die hatten, entweder hatten die eine GM-Automatik, das war, geht so, aber die hatten sonst ein ZF, handgeschaltetes ZF-Getriebe.
Ja, gut.
Und dann den Lampredi-Motor da vorne
aus,
dran.
Das Beste aus zwei Welten.
Genau, und du hattest eine sehr sportliche Limousine schon in der Zeit. Also, das ein sehr unterschätztes Auto.
Ja, interessant sind sicherlich die Reaktionen, weil man sieht hier, also das hier getestet ist der 2.8er. Ja. Da steht dann so ein bisschen, ja, also die Beschleunigungswerte sind nur ausreichend, aber mit dem 3.2er hat er dann bestimmt nochmal richtig Bäume ausgerissen.
Ja, natürlich, klar.
Also, und ja, man darf halt nicht vergessen, wenn man wirklich hier sieht, mit wem er verglichen wird, wir reden hier von einem 108er, also ein 280 SE 108er, Opel Diplomat E, ein XJ6, Jaguar und den BMW 2800.
Ja.
Und man muss sagen, der also offen gestanden, wenn man sich die Karosserien anguckt, wirkt der Fiat fast am modernsten. So, ja. Also ja. Aus heutiger Sicht. Ne?
Ja.
Ja. Ja. Finde ich übrigens ganz interessant. Sollten wir vielleicht ab und zu mal machen, weil wir haben ja die Möglichkeit auch quasi uns jede AMS mal anzusehen. In dem Archiv von Zwischengas bist du ja, glaube ich, auch, ne? Und interessant ist tatsächlich, wenn wir hier über Autos reden, manchmal muss man die Leserbriefe aus der Zeit mal lesen. Also wie haben die Menschen damals darauf reagiert? Ja. Gerade so, was das Thema Design angeht, dann so oftmals die Reaktion und das eben auch schon in den 80ern. Ja, nee, der 123er war der letzte echte Mercedes, der 124er, alles Plastik, alles Müll und so. Ja. Also genau die Reaktionen, wie wir heute quasi häufig auf neue Autos reagieren, die hat es damals genauso gegeben. Deshalb.
Ja, weil man immer mit dem neuen Fremd.
Genau.
Nur mit diesen E-Kisten, da fremdelt man ja zurecht.
Ja, wer weiß.
Was habe ich jetzt gelesen letzte Woche irgendwo? Lieferzeit für einen neuen Mercedes jetzt 2 Jahre?
Ja, das.
Ja. Ist ein großer Zeitung?
Ja, das macht uns gedacht, im Moment alles ein bisschen zu schaffen.
Okay, 2 Jahre. Gut, da hat man genug Zeit natürlich auch anzusparen, weil die Autos kosten ja richtig viel Geld. Ne? Da braucht man gar keine Finanzierung. Kann man, ist das schon eine Vorfinanzierung, ein Vorsparen nach dem Bestellen?
Du weißt, ne? Das Verrückte ist ja, in unseren erfolgreichsten Zeiten, wenn man mal Erfolg, kann man ja in vielerlei Hinsicht messen. Die erfolgreichsten Zeiten sind sicherlich für den einen die Zeit, wo man am meisten Autos verkauft hat, für den anderen die, wo man vielleicht das beste Image hatte. Definitiv war aber das Thema Lieferzeiten bei Mercedes ja früher normal. Dann eine lange Zeit lang nicht mehr. Und heutzutage akzeptiert das natürlich keiner, weil wenn du was haben willst, dann willst du es haben. So. Ja, also genauso wie heute irgendwie, wenn du jetzt eine PlayStation haben möchtest und du kriegst sie leider nicht im Laden, ist natürlich ärgerlich.
Nee, sorry.
Aber ich bestelle die ja nicht mit einem Jahr Lieferzeit.
Nee, vor allen Dingen, das ist auch der Automarkt ist ja wesentlich kurzlebiger.
Genau.
Früher kam ein Modell raus.
Genau.
Dann kam das erstmal raus.
Genau.
Punkt. Mhm. Da gab es nach 4 Jahren eventuell mal einen andersfarbigen Blinker oder
genau,
einen neuen Stoff, mal ein Face, ein Mopf. Ein
Facelift oder ja. Bei uns Mopf,
genau, Modellpflege. Ja, so, und insgesamt war die Laufzeit dann, weiß ich nicht, 7 Jahre, 6 Jahre, 8 Jahre.
Ja.
Heute ist ja alle 1-2 Jahre kommt ja ein neues Modell raus.
Ach so.
Wenn ich mir jetzt ein neues Auto bestelle und kriege das in 2 Jahren, da gibt es ja längst schon ein neues Modell von Mercedes, was viel geiler ist.
Korrekt.
Und die Frage ist, liefern mir sie denn überhaupt noch das alte? Ne?
So ist es.
Ja, das genau. Ist die Frage. Können Sie es überhaupt liefern dann? Also, weil Sie haben ja längst Neues rausgebracht.
Genau so ist es.
Das ist ja total bescheuert, ehrlich gesagt.
Ja. Ja.
Aber ist doch schön, da kommt das System an seine Grenzen. Auch dieses System permanent neu, beißt sich da selber in den Hintern, auf Deutsch gesagt.
Stimmt.
Und deshalb ist vielleicht, denken auch die Hersteller ein bisschen wieder um und kommen mehr zu dem Schluss, okay, es reicht auch, wenn ich die auch was das Design angeht, ein bisschen gültigeres Design, ein bisschen wertiger und dann ist das langlebiger. Mhm. Und es gibt auch immer noch moderne Autos, die kommen raus, die sind jetzt 5-6 Jahre alt, sind 5-6 Jahre auf dem Markt und die siehst du jetzt und denkst mir, oh, der ist doch der neue, ne?
Ja,
und dann sagst du,
ah
nee, den gab es ja schon 2016.
Ja. Ja? Ja.
Und dann gibt es andere, so mit Effekthascherei, wo du sagst, okay, das wird nicht lange gut gehen, ne?
So, mhm. Ne? Das stimmt, das stimmt. Ja. Gut, das ist ja bei Design tatsächlich immer so. Das muss zeitlos sein und darf nicht zu modern sein, weil ansonsten hast du nämlich.
Also ich sag mal, Mercedes hatte früher immer den Ruf, ein Wurf weit hinter der Mode zu sein.
Ja, das stimmt.
Ja. Und heute versuchen sie.
Technik übrigens auch.
Genau. Ja, und aber jetzt, heute versuchen sie immer mit vorne am Puls zu sein, einen Takt vorzugeben. Mhm. Und das geht auch häufiger schief.
Ja, das Risiko ist ja da. Also das ist ja auch der Grund gewesen, warum Mercedes lange, gerade bei technischen Innovationen, also da gibt es einige Beispiele für, ob das nun eine Ultraschall-Rückfahrhilfe ist, wo wir noch Peilstäbe hatten oder
Zigarettenanzünder.
Oder nee, aber ja, das weiß ich nicht. Das kann auch sein, aber auch also dann das Thema Navigationssysteme mit Bildschirmen beispielsweise, wo man dann lange darauf vertraut hat, okay, komm, reicht doch, wenn jeder so ein Bäcker DIN Navigationssystem hat. Und BMW hatte dann schon einen Bildschirm und für andere Märkte, also das sieht man übrigens ab und zu mal ganz selten. 140er gab es ja in Japan schon mit einem Navigationssystem mit Bildschirm für Japan. Ja. Aber in Deutschland gab es das halt nicht. Und da haben wir immer sehr stark abgewartet mit den Themen. Auch so, ich meine, das trifft jetzt dich und da wirst du rumpöbeln, aber ein Cupholder haben wir halt ganz viele Jahre gar nicht angeboten auf dem deutschen Markt, weil wir gesagt haben, der deutsche Kunde möchte im Auto nichts trinken. Ja? Heutzutage ist es halt so irgendwie.
Aber warum soll ich da pöbeln?
Da gibt's halt Leute, die heutzutage, wenn sie in ein Auto steigen und finden da keinen Cupholder drin, dann drehen die durch, ne? Weil irgendwo müssen die ja irgendwie ihren Coffee to go oder ihre Red Bull Dose reinpacken.
Ja.
Whatever. Also, es ändert sich halt, ne? Ich habe aber auch noch einen schönen Leserbrief bekommen. Also, auf jeden Fall nochmal Torge, danke für die
Kekse. Leserbrief haben wir, was schreiben wir denn?
Wie bitte?
Leserbrief hast du bekommen?
Naja, also
du meinst Hörerpost.
Oh. Habe ich Leserbrief gesagt, ja. Ein Hörerbrief, genau. Und zwar ist das tatsächlich ein Kollege von mir, LKW-Kollege aus Rheinfeld. Und der hat, finde ich, ein sehr cooles Auto. Das könnte dir gefallen. Und zwar ein Peugeot 404.
Ja.
Aber, er sagt ja hier, aus meinem Fuhrpark zum Beispiel, ein schöner 404. Fahrzeug ist Baujahr 72, 84 bis 86 von den Gebrüdern Witthöft Bad Oldesloe, in Klammern Enduro-Weltmeister, und Peugeot-Händler für Youngtimer-Rennen umgebaut auf 2 Liter TI-Motor aus dem 504 und tiefer gelegtes Fahrwerk mit Breitreifen, also Achtung, in den 80ern. Wechselte dann 1994 zu Helmut Steinke, Peugeot-Händler und Freund aus der alten Heimatstadt Ahrensburg, und 1998 dann das Hochzeitsauto und wer es glaubt, 2016 dann Geschenk meiner Frau zum 50. Geburtstag. Helmut war bereits etwas krank und hat das Fahrzeug in gute Hände gegeben. Ende der 80er dürfte der 404 sich sogar in der Nordschleife noch mit Mitglied der Familie Peugeot messen und gewann. Herr Peugeot ist dann nach dem Rennen im Fahrerlager zu Herrn Witthof gekommen und wollte diesen wundersamen 404 sehen, der ihn da überholt hatte. Auto ist so original seit 86 und wird im nächsten 3 Wochen in der Bretagne fahren. Ganz cool, komplett so originale Optik. Etwas gefühlt breitere Räder, wobei so breit sind sie nicht, ne? Die sind schon relativ schmal. Und ja. Dann mit dem Motor aus einem, also einem 2 Liter TI-Motor aus dem 504, bewegt sich so ein Auto bestimmt ganz ordentlich. Ne?
Ja.
Ganz cool. Und auch sehr, sehr selten. Ne? Also ich finde 404er vernünftige in so einem vernünftigen Zustand.
Nee, Verbrauchsauto gewesen.
Genau, Verbrauchsauto gewesen, ja, finde ich auch. Also von daher, danke Uli für das Bild und danke für dieses. Ja, für dieses gut motorisierte Auto macht bestimmt Spaß und da hast du dann auch auf der Rennstrecke meistens keinen zweiten neben dir.
Nee.
Ja, unsere Hörer haben tatsächlich immer sehr, sehr interessante Autos. Außerdem hat uns der, den kennst du auch, der Heiko geschrieben. Das fand ich auch sehr schön. Er sagt, er hört uns nach wie vor mit großer Begeisterung unseren Youngtimer-Podcast, wie er sagt. Weil ja. Er selber ein Ford Model T hat.
Ah, okay.
Also von daher.
Das ist ein Youngtimer-Podcast.
Ja, genau. Ja, du kennst ihn auch. Und er hat einige Autos, aber unter anderem eben einen Ford Model T. Und klar, für jemanden, der einen Ford Model T hat, sind die Autos, über die wir reden, Youngtimer,
Kutsche, 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 Kutsche.
Genau. Nee,
ist der zufällig schwarz?
Der Ford Model T?
Ja.
Na klar ist der schwarz.
Klar.
Na klar ist der schwarz. War doch der Spruch damals von Henry Ford, oder?
Ja.
Ein Auto darf jede Farbe haben, Hauptsache schwarz.
Schwarz,
ne?
Ja, genau. Ja, einfache Produktion, ne?
Ja. Ja, es ist stark, sowas zu sehen. Also er hat hier Bilder mitgeschickt. Man kann das immer gar nicht glauben, wie das funktioniert und wie das auch dauerhaft funktioniert, wenn die Räder Holzspeichen haben.
Ja.
Ja, ist aber normal, ne?
Ja.
War damals normal. Ja.
Ja. Ja, klar, gut.
Ich musst du mit einem herkömmlichen Felgenreiniger nicht rangehen können.
Nee.
Ja, so ein besonderes Programm, was du da drücken musst, ist aber schon komplett offen.
Ich
ja,
kann
genau.
mit solchen Autos nichts anfangen. Was?
Ach, ich glaube, wenn man den fährt, ne? Und wenn so ein Ding sich dann bewegt und du sitzt da drin und fährst den, ich glaube, dann findet man es schon ganz, ganz, ganz urig.
Ja, das finde ich einmal ganz witzig.
Ja, gut. Ja, wird er wahrscheinlich nicht täglich damit fahren. Ich finde, sein zweites Auto, hatte ich auch schon mal Bilder von gepostet, den finde ich extrem schön.
Das ist sehr hübsch.
2CV-Fourgonette. Ein sehr, sehr hübsches Auto. Einfach sehr, sehr hübsch. Weiß gar nicht. Ja. Also klar, eine Ente und dann eben mit dem, auf Englisch würde man sagen, Delivery Hack. Also sprich, ja, wie nennt man die? Wie heißen? Ah, so heißen die doch, ne? AZU?
AZU, AZ.
Ja.
Da gibt es mehrere Bezeichnungen. Ich glaube, das liegt an der Karosserie hinten, weil die gibt es mit Scheiben und ohne Scheiben.
Ah ja, okay.
Da gibt es mehrere Varianten, aber ich glaube, AZU ist richtig als ja. Hauptbezeichnung.
Er schreibt das hier auch. Er sagt, in 2CV AZU Fourgonette, ein grauer Kastenerpel.
Ja. AZU 400 oder wie heißen die, ne? Ich glaube, das ist die Zuladung 400 Kilo, kann das sein?
Wow.
Das ist weiß
viel,
es nicht.
Ne? Kann sein.
Kann sein.
Weiß kann
ich.
Sein. Heiko wird das wissen, aber bestimmt keine 400 Kilo mehr beladen. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Also von daher schreibt uns gerne weiter und schickt Bilder von euren Fahrzeugen. Das ist schon very special und ich freue mich immer wieder, was für tolle Autos unsere Hörer haben. Und
finde ich auch witzig, so. Ehrlich gesagt.
Ja, ne? Also auch gerade, weil die so bunt sind, ne?
Ja, wir hatten, die sind so bunt wie wir.
Genau. Ich hatte ja die Bilder, die hattest du auch gesehen, vielleicht nochmal gepostet von einem Smart. Sondermodell dunkelgrün, mit innen auch so dunkelgrünem Alcantara, war damals ein Sondermodell von Smart Berlin.
Ja, habe ich gesehen.
Und
ja, es gab so komische Edition von Berlin, Frankfurt gab es auch.
Ja.
Da haben die Smart Center dann irgendwo
ja.
bei so einem
genau.
Tuner um die Ecke 10 Stück zusammenklöppeln lassen.
Genau.
Und so, war ja schnell gemacht. Kannst du ja beim alten Smart einfach die Karosserieteile abnehmen, irgendwie lackieren
genau.
lassen, dass die Sitzbezüge nähen lassen, schon hast du ein Sondermodell gehabt.
Genau, ein bisschen Felge, genau.
Ja.
Und derjenige, der uns das geschickt hat, der hat mehrere grüne Autos. Er hat sich dann auch besonders gefreut, als wir über den Alfa 156 gesprochen haben, weil er hat dann nämlich noch ein Bild geschickt von seinem Alfa 156 und da muss ich auch sagen, also auch da, ne? Er hatte vorher den Smart-Podcast gehört, mit dem Smart, über die wir gesprochen haben, und hat die Bilder geschickt. Und dann kam er eben mit dem Alpha und zum auf die Knie gehen, weil ein dunkelgrüner Sportwagen mit beigem Leder unter 100.000 gelaufen.
Ja.
Also auch einfach schön, das Auto. Und auch in dem dunkelgrün, also da kann man wirklich nicht meckern. Schön die Speichenfelge drauf, daneben diese tollen Sitze. Also auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Geschmack. Sehr, sehr guten Geschmack habe ich auch heute bewiesen, in deinem Sinne. Schau mal hier, Quartett-Roulette heute.
Fiat, Einst und Jetzt.
Genau.
Von der Volksbank Bückeburg.
Ja. Ja, Wahnsinn, ne? Also das, die haben offensichtlich mal, also die Quartetthülle ist von der Volksbank Bückeburg. Das Quartett an sich ist von Schmidt. Wenn man das hier sieht, vorne ist ein Dino drauf. Also vermutlich ist das auch. Müsste 50 Jahre alt sein, das Quartett.
Ja, das ist ja schon der Facelift-Dino. Also das ist dann schon Anfang 70er Jahre.
Ja, Anfang
also
70er.
Also 70, 71,
50 72. Jahre her.
Mhm.
Wahnsinn. Ja, hier können wir ein paar Karten aussortieren, weil wir müssten sonst tatsächlich über ein paar Kutschen sprechen. Ja, genau. Aber irgendwann wird das hier interessant. Und dann habe ich ja gesehen, da kommen dann so deine Autos. Hast du eigentlich mal, ich meine, hier, also ich fange mal beim Topolino an und dann ziehst du meine Karte. Hast du mal ein Topolino verkauft?
Natürlich.
Natürlich.
Selbstverständlich.
Aber auch schon lange keinen mehr, ne?
Nö, ist so 2 Jahre her, einen schwarzen, allerdings ein Topolino C, das heißt, der Topolino, das ist ja ein A mit freistehenden Scheinwerfern. Topolino heißt übrigens übersetzt Mäuschen, das war der Spitzname. Eigentlich ist das ein Fiat 500. Und deshalb, der heißt Fiat 500, weil der Motor so groß ist. Hat aber überhaupt nichts mit dem späteren Fiat 500 zu tun. Weil das wird immer wieder falsch, man sagt immer wieder, ach, das ist der Vorgänger vom Fiat 500. Nee, ist es eben nicht. Der Nachfolger vom Topolino ist der Fiat 600.
Aha, okay.
Weil das war der 500er, der Topolino wurde eingestellt, die Produktion 54. Und 55 kam der 600er raus. Und der 500er war ein verkleinerter 600er. Der kam erst 1957 raus. Und auch dieser 500er, der Topolino, hat keinen luftgekühlten Motor. Der hat einen wassergekühlten Motor. Und also eine lustige Technik hat er auch. Also das ist, wenn man sich den im Detail anguckt, schon witzig, der Wagen. Ist Vorkriegstechnik halt, ne? Also kam vor dem Krieg raus mit den freistehenden Scheinwerfern und hat nach dem Krieg ein Facelift gekriegt mit einer geradlinigeren Front, wie so ein Hanomag-LKW eigentlich, wo die Scheinwerfer so
integriert
eingelassen waren.
Ja.
Da gibt so einen Händler in Italien, Gulf Motors 21 oder so heißen die. Die haben, da habe ich seit Jahren, gucke ich, die verkauft, den Wagen kauft keiner. Den hatten sie erst den Classic Trader, dann wieder raus. Dann habe ich ihn mal angeschrieben, ob man über den Preis sprechen kann. Nee, nee, der wäre fest. Die haben einen aus den 50er Jahren.
So wie der Motor.
Nee, pass auf, die haben einen, das ist eine Replika von einem Mille-Miglia-Wagen. Und zwar
okay.
sind die Topolinos auch Mille-Miglia mitgefahren, die Rennen.
Oh, ja? Okay.
Und ein ehemaliger, es gab einen Mechaniker, der tatsächlich bei dem Mille Miglia so ein Auto betreut hat. Und der hat sich eine Replika gebaut. Und der ist auch in so einem Graugrün, hat Stahlfelgen auch in Graugrün, hat auch eine Startnummer drauf lackiert. Und ganz geil, der ist getuned. Der hat eine größere Ölwanne zum Ölkühlen halt. Und hat total geile Zusatzinstrumente. Oh, der hat ein Drehzahlmesser von Alemanno. Alemanno kennt man eigentlich nur als Karosseriebauer. Aber scheinbar haben die auch mal, also ist der gleiche Name und es sieht ähnlich aus, der Schriftzug, ich denke mal, es ist die gleiche Firma ist. Diese Instrumente sind natürlich schon sehr verblichen und alt und sind aus den 40er und 50er Jahren. Und der ist halt mit diesen alten Originalteilen getuned und hat auch Doppelvergaseranlage.
Oha, okay.
Von Weber.
Okay.
Passend
Kam er.
für den, und hat eine andere Nockenwelle und so weiter. Da habe ich ihn gefragt, wie viel Leistung der hätte. Ja, wüsste man nicht so genau. Also wahrscheinlich hat der über 30 PS. Und 5, das ist dann schon, normalerweise hat der
16,5.
Der
Stand
Topolino,
hier. Ja.
der A, die späteren hatten irgendwas mit 20 PS. Und dieser getunte muss hat so knapp 30.
Das ist so, oh Gott, wenn man das so heute so
bedenkt, riecht
ne?
ja nicht so nah.
Ja, welchen Aufwand man gehen musste, um ja quasi die Leistung, die Hälfte nochmal oben drauf.
Ja, ja.
Also,
ich war
und man hat am Ende 30 PS für die Millimilia.
Ja, dann habe ich halt.
Ja.
Ist halt so. Und dann habe ich mit Alex hier, Ultima-Tankstelle, haben wir mal drüber gesprochen. Sag mal, ich interessiere mich da für einen Topolino, der ist getuned. Wie kriegen wir den hier zugelassen? Und er sagte, du, das. Also, wenn man es richtig macht, muss man mit auf Leistungsprüfstand, um die Daten einzutragen halt. Du hast keinen Vergleichswert, ne?
Nee, ist klar.
So. Aber der ist so. Der hat eine Patina. Und ist an diesem Grau-Grün, ist innen drin komplett original, hat so eine Art ganz kleine Schalensitze, sieht wie so ein Cocktailsessel eher aus. Der ist, und hat auch einen
Sport. Passt wirklich nur der Hintern rein, ne?
Ja, pass auf, der hat auch ein Sportlenkrad, also so genietet aus Stahl mit Holz. Ey, der ist so cool, aber der soll 20.000 kosten. Das für ein Topolino knackig, also für so einen. Und ich habe schon mehrfach angerufen in den letzten Jahren, aber der ist auch immer noch inseriert, der kostet immer noch 20, da passiert auch nichts. Und auch Kommissionsauto wohl, der Besitzer will einfach mit dem Preis nicht runter, will auch nichts tauschen. Ich habe da ein paar Mal einen Ansatz gemacht, dann habe ich es irgendwann gelassen. Finde ich mega cool. Mega cooles Auto. Mega, würde ich hier mit rumtuckern.
Siehst du? Dann zieh doch nochmal einen hier. Mal gucken, ob du... Einen, ne?
Und es war auch letztens wieder übrigens im bayerischen Fernsehen, liefen alle Don Camillo und Pepone Filme. Und das ist ja genau die Zeit. Und dann in einem der letzten ist ja der Pepone dann im Ministerium irgendwie oder in Rom. Und dann siehst du Filmaufnahmen halt, wie sie in Rom sind aus den 50er Jahren und den Straßenverkehr da. Das ist so geil.
Don Camillo.
So geil, Don Camillo und Peppone.
Ja.
Ja. Du lachst. Achso, ja, und der hatte eine Dienstlimousine da, der Peppone.
Ja?
Und das ist so ein Fiat 1100 dann gewesen hier.
Ach was, ja,
Dienstlimousine. Er war ja in der genau, er war ja in der kommunistischen Partei. So war es,
ja. Hast du was Schönes gezogen?
Ja.
Okay. Ein Coupé, Limousine? Oder kann man das nicht sagen bei dem Auto?
Es ist ein Dreitürer.
Okay, es ist ein Dreitürer. Dann ist es ein, also ist ein Coupé.
Nee. Es ist ein Kombi. Das ist eigentlich, ein Dreitürer ist ja, hier, wie heißt das? Ein Shooting Brake.
Okay, jetzt wird es kribbelig. Komm ich tatsächlich nicht drauf. Wenn das ein 124er, kann das nicht sein, ne?
Nee.
424?
Nee.
Den gab es auch nur mit 5 Türen, ne?
Ja.
Ja, dann hau mal einen raus.
Also ich hat zwei Zylinder.
Immerhin, ne?
Ja.
Und nochmal zwei, oder wie?
Nee, zwei Zylinder, Viertakt.
600er?
Nein, gab's nicht als Kombi.
Nee, aber vielleicht meinst du...
Ich geb dir noch einen Tipp, Garten. Garten. Gärtnerin.
Ja.
Fiat 500 Gärtnerin, Fiat 500 Giardiniera, Fiat 500 Kombi.
Ach, geil. Ach so.
Habe ich auch schon verkauft.
Ach so.
Das ist ganz geil. Der hat ja, das ist eine ganz witzige Konstruktion.
Das ist aber auch knifflig zu sagen, dass das ein Kombi ist. Ja. Das ist aber auch knifflig.
Ist ein Kombi.
Aber ist ja wunderschön, ne?
Wunderschön.
Also allein dieses Bild ist schon schön.
Giardiniera ist geil. Giardiniera wurde ja nur die ersten paar Jahre, ich glaube nur bis 65 als Fiat gebaut und danach als Auto Bianchi, steht mal Auto Bianchi in Papieren. Der wurde lange gebaut, der wurde bis 1980 gebaut. Da gab es einen 500er schon nicht mehr, war eines der billigsten Autos dann. Und entspannt ist der Motor.
Jetzt normalerweise ich fragen. Also der Motor, Heckmotor.
Ja, du hast aber einen Fiat 500, steht der ja.
Genau.
Würde hier nicht gehen.
Nee.
So, der ist der praktisch gedreht drin, Gebläse gekühlt, sozusagen. Der liegt im Wagenboden.
Und er hat hier in der C-Säule, kann man sagen, in dem Fall.
Lüftungsschlitze.
Riesige Lüftungsschlitze.
Ja, und zwar der Motor. Ach,
du siehst ein Auto.
Du siehst gar nichts vom Motor. Du machst auf Auto. Und hast du so eine Gummimatte, dann machst du die hoch. Und unter der Gummimatte ist praktisch eine Blechtüre wieder. Und die klappst du auf und darunter ist der Motor. Also Unterflur praktisch. Also eigentlich unglaublich. Um aus dem kleinen Fiat 500 ein Kombi zu machen, ist ein wahnsinniger konstruktiver Aufwand.
Ja, klar,
das hat
ja keinen Sinn, wenn du ein Kombi hast, wo hinten im Kofferraum der Motor
aber
steht.
Es hat aber mit dem normalen Fiat 500 so erstmal technisch, ja, natürlich was zu tun, nein, aber auch nicht. Also es ist sehr interessant, welchen großen Aufwand die betrieben haben, so einen kleinen Kombi zu bauen.
Ja, genau. Ja, gut, du musstest ja natürlich alles versetzen im Endeffekt, weil ja auch Antriebswelle und so weiter ja dann ganz anders
läuft. Ja, du hast ja normal, tatsächlich, 400-500 machst du auf.
Ja,
hast dann steht der Motor drin. So drin.
Genau.
So geht
genau.
Da ja nicht. Ne?
Ja. Wahnsinn. Ja, ich will auch noch mal einziehen. Du als Spezialist müsstest ja dann anhand der Werte erkennen können, was das ist, ne?
Ja, weiß ich nicht. Käme ich nicht aus,
keine Ahnung.
Giardineras habe ich auch schon ein paar verkauft hier.
Andere Karte. Ja, nützt nichts. War zu nah an dem Fiat 500. Oh ja. Ja, mal gucken. Jetzt, ich glaube, ja. Dann fang doch mal an zu raten. Oder nein?
Ist es ein Fiat?
Hey, ja. Es ist ein Fiat.
Ja.
Es wird richtig schwierig.
Ja.
Ich sag mal das Baujahr.
Ja.
1939. Das ist natürlich schon richtig schwierig.
Ja.
Aber wenn ich die Form sehe, dann würde ich behaupten, das war schon ein formales Highlight von Fiat 1939.
Bei Lila?
Und vielleicht hieß er so, aber diese Bezeichnung hier ist numerisch und ein Buchstabe.
508?
Nee. Also 51 PS, ganz schön viel, ne?
Jo.
150 km/h, ganz schön viel, ne? Ja. Das ist der Karosserie geschuldet. Die sieht nämlich wirklich sehr, sehr, ja, für die damaligen Verhältnisse windschlüpfig aus.
Frage ist, ist es wirklich ein Werksfiat oder ist es irgendwie ein Karosserie?
Du, das, ja, ich...
Ja? Du, sag mal, wie heißt der?
Also, es ist ein 1100S.
Oh,
mit Wahnsinn, oder?
Mit Kammheck.
Ja. Wahnsinn, oder?
Ja,
aber die Werte
ja,
auch.
Ja, aber das
1100 Kubik, ja, 150 klar. km/h,
ja.
50 PS.
Ja.
Und dann diese Form, Leute, ich muss ja, diese Karte
posten. Ich kenne das, es gibt so ein Auto in Hamburg.
Ja?
Ja. Ist mal von Mirbach verkauft worden, in Grau. Ist wunderschön. Ich weiß aber gerade, die erste ist eine Touring-Karosserie.
Ah ja, okay.
Das ist eine Touring-Karosserie und hat einen Kammheck. Also hinten Eck ist extrem aerodynamisch dadurch und ist auch in der Millimillion im Rennsport erfolgreich gewesen. Ist kein Fiat-Werkswagen in dem Sinne.
Mhm.
1100S. Tatsächlich, der 1100er ist ja ein Vorkriegsauto. Und der 1100, der hier steht, dieser Baujahr 56,
ja.
ist ja der Nuova 1100. Der hat nur eine andere Karosse. Die Grundkonstruktion ist immer noch Vorkrieg bei ihm auch. Das ist der Motor hier.
Unfassbar.
Ja, ja.
Unfassbar, aber die Karosserie sieht...
Das ist traumhaft die ist schön.
Traumhaft
schön. Also der Fiat 1100 mit dem Kammheck, diese Touring-Karosse, ist der Hammer.
Das ist ja wirklich...
Extremst selten
ja.
und auch schon ein bisschen wertvoll im Moment. Also da würde ich... Das steht schon, das ist schon sechsstellig, so ein Auto.
Ich habe übrigens, du hattest in der einen Folge ja dieses Bild genannt, was du in Erinnerung hattest, von dem Fiat-Werk, wo dann die ganze
Lingotto, Fiat-Flotte
Flotte fährt. Richtig, ganz ja. genau. Das habe ich zugeschickt bekommen.
Ah, witzig.
Und habe mir das angeguckt. Unglaublich. Ist ja unfassbar. Also diese Flotte und die verschiedenen Fahrzeuge, die es damals von Fiat gab. Ich weiß jetzt, was du damit meinst. Das ist so komisch, ne? Weil jemand, der sich mit Fiat nicht beschäftigt, sagt, ja, Fiat. Ne? Ja. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann musst du wirklich den Hut ziehen, wie bei vielen französischen Marken eben auch, was die für Wahnsinn gebaut haben. Ne?
Ja, und die hatten Boah. Auch so ein großer Massenhersteller wie Fiat. Wie soll ich das sagen? Die haben halt für jeden Nutzen oder für jeden Gebrauch ein Auto verkauft oder hatten die im Angebot.
Ja, ja.
Also jeder hat da was gefunden.
Ja, 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 genau.
Und zwar vom einfachen Handwerker, der so eine kleine Fourgonette brauchte.
Ja, bis hin zum Sportwagenfahrer.
Bis zum Sportwagenfahrer oder bis zum Industriekapitän, der sich eine große Limousine geholt hat.
Ja.
Also die haben alles einmal bedient und also wirklich, ich finde es unglaublich, diese Zeit, die Fiat damals hatte und der Automobilbau. Und wenn man damals dann mal sieht, was VW hatte den Käfer.
Mhm.
Und den Käfer.
Mhm.
Ach ja, den hatten noch den Käfer. Das war's. Dann kam irgendwie der 1600 oder 1500er
genau,
dazu.
Genau.
Ja? So, also ich meine... Gut, die waren auch erfolgreich, was die Masse angeht, aber diese Diversität und
diese Vielfalt
und dann auch, was ich so spannend finde an diesen Marken, oder es gibt ja eine Hochkultur dieses Karosseriebaus auch in Italien, dass dann auch Fiat zum Beispiel mit Touring, mit Bertone, mit Pininfarina, man hat mit den Designern zusammengearbeitet, es gab Spezialkarossen, Spezialserien, also eine unglaubliche Auswahl, was du damals schon hattest an Autos
ja,
und Motorisierungen. Ne?
So. Ja, das stimmt.
Und deshalb waren die so erfolgreich früher. Jahrelang waren die Importmarke Nummer 1. Weißt du? So. Wir gingen ja so weit, wir hatten ja hier in Deutschland ein Fiat-Werk in Heilbronn, wo heute Audi sitzt. Ne? Selbst hier wurden ja Fiats montiert.
Ja.
Ja, also
ja, gut, da brauchen wir gar nicht drüber reden. In
Spanien, das ist schon
alles in Lizenz.
Gut, Spanien auch, klar. Genau. Logisch, auch so, gut, das ist eh, diese ganzen, auch hier Chasta war oder auch in der Türkei,
genau.
Also auch in diesen Schwellenländern an Europa dran sozusagen,
ja, ja.
Das ist alles von Fiat, Polen,
ja,
ist so. Es ist alles Fiat gewesen. Ne?
Stark, ne?
Ja.
Ja, ja, stark. Stark
so, also das ist eine schöne Zeit gewesen. Mir gefällt das auch, mich... So mit dieser Geschichte, mit dieser Zeit zu beschäftigen, mir diese Bilder anzuschauen, wie das so damals abgegangen ist, das ist schon cool gewesen.
Ja, ich merke ja, das hatte ich ja schon immer so ein bisschen berührt. Bei mir ist es so, dass mir diese Zeit tatsächlich verloren gegangen ist, weil ich, als ich jung war, tatsächlich sehr fixiert war auf deutsche Marken. Und Fiat, und das mag ja das Problem eben auch sein, dieser Diversität der Fahrzeuge, die sie angeboten haben,
ja, aber
die haben keine klare Zuordnung gehabt. Ja, da war ein Lancia, war dann irgendwie so luxuriöser,
genau.
Und andere Marken standen für etwas. Und bei Fiat ist es so, dass es natürlich von dem Kleinen bis zum Großen, und wenn du die Großen halt auch in Deutschland selten gesehen hast, dann assoziierst du die Fahrzeuge nur mit kleinen Autos.
Ja, aber bist du nicht in Soltau hinter der Schildtankstelle aufgewachsen?
Da gab es echt wenig Fiat.
Da gab es nicht viel, ne?
Da gab es nicht viel
Fiat. Wir hatten nicht viel, wir hatten nur deutsche Autos.
Da gab es nicht viel Fiat.
Ja.
Aber Und das habe ich bestimmt schon mal erzählt, vielleicht um das einmal abzurunden. Es gab jemanden, der damals auch einen König Mercedes hatte. Und da war ich immer, ich weiß noch, der kam aus Munster. Und da war ich immer total geflasht, wenn der sein Auto da gewaschen hat.
Ah, der König Mercedes, kleines Update, die Lackierung ist fast fertig. Und der ist ja schon mal zweimal lackiert worden in seinem Leben. An den ganzen Kunststoffteilen sind die Original König. Es gibt ja so Einprägungen. Genau. Die aber zu finden war nochmal eine Aufgabe und zu verifizieren, dass es wirklich ein echter Königumbau ist. Die sind alle da und die sind jetzt praktisch alle mehr oder weniger freigelegt und das wird nochmal ganz dünn wieder überlackiert, sodass die weiterhin, dass man die wiederfinden
kann. Ja, ja, genau, weil wenn du die überlackierst,
siehst du. Also ist alles safe, ist König ist König. Ich freue mich auf den König.
Ja.
Ah, hier kommen noch schöne Sachen. Der Corsa, weißt du was? Da hat mir mal einer geschrieben vor Wochen, was kostet der Corsa? Oder nee, was soll der kosten? Dann schreibst du zurück über WhatsApp, ohne Ansprache und dann nur, was kostet Björn, sonst nichts. Du kriegst ja ganz oft in letzter Zeit so kurze Nachrichten, WhatsApp oder Anfragen, ohne je, die Leute haben ja keine Form mehr, ne? Also du wirst nicht angesprochen, nicht, ey, hallo, oder ich, sondern nur, was kostet, ne? So, Björn. Und dann schreibe ich zurück, Preis ist noch nicht klar, weil Auto muss ja erstmal hier sein. Klar, das ist ein Einkaufspreis, geht keinem was an. Den kenne ich auch gar nicht, weiß ich nicht. Ja. So, das Auto kommt ja hier an, da muss gecheckt werden, was muss gemacht werden, Inspektion, TÜV, das. Dann will jemand was gewinnen, also einen Gewinn machen, auch ich bin ein Händler. So, und dann gibt es einen Verkaufspreis. Aber erst, wenn das Auto hier ist, ich muss es gesehen haben.
Ja, du musst das, genau, so, du musst das gesehen haben.
Habe ich geschrieben, ja. So, warte. Dann kommt irgendwann sogar nach ein paar Wochen, das ist ja schon ein paar Wochen her, dass der Corsa im Kopf flippt, kommt so ganz beleidigt, was denn jetzt? Ich so, hä? Habe ich wieder geschrieben. Und dann so ganz rotzfrech, das wäre eine Frechheit, dass ich nicht mal einen Preis sagen könnte, habe ich nochmal geschrieben, das Auto muss erstmal hier sein und dann lass es doch. Und das war's, Ende der Kommunikation. Ey, ganz ernsthaft, Björn, wer immer du bist, dann lass es doch, ruf mich nicht an, schreib mir nicht mehr, scheiß drauf, du kriegst den Corsa eh nicht von mir. Ey, ganz ernsthaft, da habe ich keinen Bock drauf, so eine Kacke. Da können mich echt aufregen. Was soll die Scheiße denn? Was ist das für eine Art von Kommunikation? Ja, ach nee, komm jetzt, ich mach's anders, Björn. Der kostet 25.000. Ja. So, und jetzt kannst du überlegen, ob du das zusammenkriegst oder nicht. Ja. Briefmarken nehme ich nicht. Ja, was ist das für eine, was soll das, sag mal? Keine Form, kein Anstand, kein nix. Was soll die Scheiße? Ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ich verkaufe ein Auto auch nicht, da habe ich keine Lust. Will ich, ich habe keine Lust. Kann mich auch aufregen, ey. Was soll der Scheiß?
Ja, das ist halt tatsächlich so. Deshalb habe ich heute, als wir, den Brief bekommen haben hier, muss ich wirklich sagen, wenn ich einen Brief sehe und jemand sich die Mühe macht, uns einen Brief zu schreiben.
Das ist so schön.
Das ist so schön. Ja, auch die Mails, die ich bekomme,
ey, noch besser,
wirklich, die sind alle in einer so tollen Art und Weise geschrieben.
Ja, und ich hier jetzt mal, Knie übrigens, mal. Torge, ne?
Ja.
Ist zur Post gegangen. Und er hat mir eine WhatsApp geschrieben oder eine Nachricht über Insta, glaube ich, weiß nicht genau. Aha. Hey, ich schicke dir ein Paket, ist das so? Und habe ich geschrieben, Paket ist mal doof hierhin, weil der Postbote, ach hier DHL, ne? Der Postbote, der hier in der Hammerlandstraße zuständig ist, ist ein faules Schwein, hat nämlich keinen Bock. Der geht im Leben nicht an den Briefkasten hier unten, schmeißt einen Zettel rein oder klingelt an der Tür, sondern es passiert Folgendes. Irgendwer ruft mich an, sagt, das Paket ist zurückgekommen. Ich sage, welches Paket? Von dem ich nie was wusste, weil es
hier genau,
so, ne? Haben wir schon ein paar Mal gehabt. Also habe ich ihm geschrieben, any target, doof, hier meine Privatadresse. Ah, ich stehe schon bei der Post. Dann hat er nochmal einen Zettel draufgeklebt und hat es an meine Privatadresse geschickt. Und er hatte gehofft, dass das so schnell ankommt, dass wir letzte Woche schon drüber sprechen.
Ah, okay.
Es kam Montag leider erst an, Torge. Es tut mir leid, deshalb haben wir es hier nicht mehr thematisiert. Aber du musst mir überlegen.
Und Jens hat so lange gewartet vor den Keksen. Der hat die ganze Zeit angestarrt. Ja. Hat gesagt, wann kommt dieser scheiß Frank endlich, damit ich diese Kekse endlich
probieren
kann. Verdammt.
So, nee, aber jetzt guck mal, Torge, ich kenne den nicht, ne? Der kennt mich auch nicht. Der kennt mich nur vom Hören, ja? Und ich sehe schon mal ein Bild von ihm jetzt auch mit dem 430 und Hut ab, ganz geiles Auto, stehe ich total drauf. was der sich für eine Arbeit macht, wie nett das ist. Und auch hier diese Ansprache, lieber Lenz, lieber Jens, lieber Frank, hat es auch richtig gemacht, hat erst mich genannt, dann den Frank. So, was?
Stimmt, das war bei meinem Brief anders als bei mir.
Wie nett, also du kriegst, und dann auf der anderen Seite kriegst du so eine verschissene WhatsApp von irgendeinem Björn, der beleidigt die Leberwurst spielt, weil ich ihm keinen Preis nennen kann für ein Auto. Hackt's oder was? Ach so, eigentlich wollte ich nur sagen, jetzt ich muss mal zurückspulen, weil ich mich gerade so aufrege. Der Corsa kommt natürlich noch und es kommt ein sehr geiler Golf. Es kommt ein Golf 2 GTI in Schwarz mit nur 45.000 Kilometern im Neuzustand.
Golf 2 GTI in Schwarz. Ja. Okay, welches Baujahr?
84.
Okay, ein ganz früher Golf 2 GTI.
Dauert ein bisschen, bis der hier ist, weil der kommt zwar aus Spanien, hat aber eine Seereise vor sich, kommt aus Teneriffa.
Oh, von Teneriffa.
Ja, mega Zustand. Die Bilder, ich bin ausgeflippt. Mega Zustand.
Und dann in Schwarz.
Schwarz.
Also normal, Uni-Schwarz wahrscheinlich.
Uni-Schwarz. Mhm. Uni-Schwarz.
Krass.
Ja.
Da bin ich auch mal total gespannt, weil das ist ja so der Ursprung. Und diese Autos sind ja alle irgendwie dann verbastelt worden mit, jo, hier GL-Stoßstange und
alles
und
komplett.
Und alles.
Genau.
Und,
ja. Genau.
Und der hat dann Stahlfelge?
Nee, der hat Alufelgen und zwar ganz geil. Das gab es als extra damals. Der hat, wie heißt die denn nochmal? Die auch das Golf Quartett Cabriolet damals hatte.
Ja, die 5 Doppelspeichen,
würde man sagen. Die heißt, die hat ja einen Namen. Nicht Imola, nee, die hat einen eigenen Namen.
Ich weiß, welche Felge du meinst.
Ja, genau.
Ja.
Du weißt schon mal, welche ich meine.
Und die gibt es vor allem, die ist 14 Zoll, ne?
Ja, die ist 14 Zoll, die gab es als extra für den Golf 2 auch. Mhm. Da denkt man erst, ist das denn original? Natürlich ist es original, weil das halt original ist. Also die hat man halt damals so bestellt, ne? War die Zubehörfelge in dem Modell ja sozusagen, ne?
Ja, ich muss mich immer dann reindenken, gerade beim Golf 2. Der hat dann dieses Vierspeichenlenkrad, ne? Ja, und hat innen drin dann schon diese Leuchtdioden, ne?
Ja,
im Kombi-Instrument, genau.
In der Mitte, ne?
Diese
grün, rot, gelb, ne?
Die waren damals war schon weit mit vorn. Und dann wahrscheinlich so ein grauen Stoff, ne? Mit Muster. Du suchst wahrscheinlich gerade Bilder, ne?
Nee, ich habe hier, der kommt auch noch zum Clubman.
Ah, okay.
Ein Mini-Clubman in Senfgelb mit so einem Holzstreifen an der Seite.
Und mit Spiegeln auf den Kotflügeln?
Ja, mit Spiegeln auf den Kotflügeln. Sehr schönes Auto auch, aus erster Hand. Und jetzt finde ich in meinem Verlauf die Bilder von dem GTI gerade nicht. Das ist ja auch doof, ne? Das ist schon länger her. Das dauert natürlich, bis das Ding hier ist, ne?
Dauert ja mal alles, ne? Aber ich glaube, unsere Hörer freuen sich drauf. Und abgesehen davon, Golf 2, nee, frühen GTI, cool. Und mit so einer Laufleistung.
Früher GTI vor allen Dingen in dem Zustand. Also, ich habe die Bilder gesehen, habe nur gedacht, Alter, das kann nicht sein.
Und ein Zweitürer, ja?
Zweitürer.
Weil genau. Auch da, ne, in Spanien relativ viele GTI-Viertürer unterwegs.
Sie.
Und die sind leider auch nicht so gefragt wie ein Zweitürer.
Nee, natürlich nicht. Wobei, die Frage ist, wenn du lang genug wartest, wie zum Beispiel auch beim Golf 1 gab es ja auch am Ende Viertürer Golf GTI. Hatte mein Freund Jens mal, den habe ich dann mal verkauft.
Habe ich überhaupt nicht vor Augen, aber stimmt, ja.
Es gibt einen Viertürigen GTI.
Ja, klar.
Und der hatte einen Viertürigen GTI und ich sag dir heute, ich glaube, das ist schwerer zu finden wie ein Zweitürer.
Ja.
Also weil der Viertürer ist garantiert irgendwann einfach komplett nur verheizt worden, weil es hat dann überhaupt keinen mehr interessiert, ne? Das war ja dann so eine, ja, wie soll ich sagen, eher ein Verbrauchsauto.
Ja, stimmt.
Und das ist ein viertüriger GTI. Sag mal, jetzt gibt es nicht, dass ich die Bilder nicht mehr finde, ne? Ich werde hier wahnsinnig gerade.
Schick sie mir danach. Ich kann auch beim nächsten Mal noch sehr gerne darüber schwärmen. Wäre mein Traumauto gewesen damals, als ich einen Führerschein hatte, aber war nicht dran zu denken.
Ja, der GTI?
Ja. Ich war damals total neidisch auf meinen Kumpel Ulf, der ein Golf GTD hatte, Golf 2 GTD.
Wir fanden alle cool
GTD. In dunkelgrün Metallic, ein Golf GTD Special war das.
Special mit Turbo-Diesel-Motor.
Ja, genau, mit Ladeluftkühler.
Ja.
Und in dunkelgrün war auch ein Viertürer.
Mit Ladeluftkühler hat er dann 80 PS gehabt?
82, glaube ich.
Ja, der hat mehr PS wie der normale. Ne?
Genau.
Ja.
Genau, und das Ding marschierte echt gut, war super sparsam.
Da warst du
und
der König.
Die Farbe war total schön.
War das nicht sogar auch grün Metallic von Porsche?
Das war auch grün
Metallic von Porsche, ist der gleiche Ton, ne?
Ja. Genau. Und da war ich total eifersüchtig damals. Schön diese BBS-Felge da drauf, ist ja klar, hatte der ja der Special.
Ja, ja, ja. Also einteilige.
Genau, die waren ja auch BBS gebrandet damals, ne?
Ja, schnell mit der BBS.
Genau.
Wie es das gehört.
Genau, ja, ja.
Ist ja früher, heute weiß man das nicht mehr, ne?
Nee, nee, genau.
Das ist ganz lustig. Heute hast du auch, ich habe hier so eine, da hat sich einer auf eBay sehr geärgert, glaube ich. Ich habe so eine 21-Zoll-Felge für meinen Volvo gekauft, eine. Mhm. Weil ich habe mir gedacht, vorne die eine, die hat so zwei, drei kleine Macken, Kotflügel, hier Bordscheinmacken. Und ich habe mir gedacht, ist nicht dumm, sich so eine Felge wegzulegen, ne? So.
Nee, genau.
Weil die war in eBay für 200 Euro drin, neu. In 21 Zoll. So. Hat natürlich überhaupt keiner geboten, weil die war, ich habe auch einen Zufall, ich weiß gar nicht, wie ich die gefunden habe. Die war ganz komisch inseriert, irgendwie mit der, ich glaube nur mit der Artikelnummer, da stand gar nicht drauf, Volvo S90, V90 und so weiter. Ich war der Einzige, der geboten hat, also habe ich sie für 200 Euro gekriegt.
Ja,
so, und die Felge kommt, das ist ein Riesenklopper, wiegt ja auch ohne Ende. Ne? Und das dann innen drin, guckst du die Markierung an, steht dann Made in Germany drin.
Ach, stark, ja.
Weil gefährlich ist sie bei Rial.
Siehst du?
Lustig, ne?
Ja.
So, also deshalb heute weißt du das nicht mehr, wo die Felgen herkommen, wer das macht, warum, wieso.
Genau. Und es gibt auch, also es gibt ja Mercedes-Felgen, die haben eine Mercedes-Teilenummer und du siehst nicht eindeutig, wer der Hersteller ist.
Ja.
Bei manchen weißt du es, ne? Also die alten Barockfelgen, das sind ja auch Fuchsfelgen.
Ja.
Und es gibt Felgen, wie auch häufig für Sondermodelle verwendet, zum Beispiel beim 129er Special Edition oder so. Wenn du dann reinguckst, dann sind da auch die Hersteller BBS oder OZ.
Ja. Ja.
Und also auch sehr, sehr hochwertig dann, aber kannst du natürlich der Felge nicht ansehen. Ja, so, ihr Lieben, ihr freut euch auf den Adventskalender. Am wann ist denn der 1. Dezember, sag mal?
Weiß ich nicht, bald.
Mittwoch oder so?
Torge, danke für die Kekse.
Torge, großartig, bleibt dabei. Schreibt uns gerne Mails, schreibt uns Briefe, schreibt uns Instagram, Facebook.
Wenn ihr was von mir wollt, schreibt mir keine WhatsApp, wo einfach nur steht, ey, was ist Preis oder sowas. Ich reagiere da jetzt nicht mehr drauf.
Ja, wen wundert's? Also, macht's gut.
Tschüssi.
Und ade.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.